Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
Regional, diagonal. Die Woche quer durch die Schweiz.
Heute gibt es Antworten auf diese Fragen. Warum gibt es in der Ostschweiz etliche Familien, die einen Kupferring von einem französischen Kaiser haben? Warum ist der neue Rektor von der Uni Luzern ein so glücklicher Mensch? Und dann noch eine alte Frage, die sich in Zürich plötzlich wieder neu stellt. Sind Harald Nägeli seine Spreiereien Schmierereien oder Kunst? Am Mikrofon ist Miriam Breu. Habt ihr auch schon fantasiert oder sogar schon fast vermutet, ihr könntet zum Beispiel mit der englischen Königsfamilie oder der russischen Zaren verwandt sein? Dann müsst ihr euch heutzutage nicht mehr mühsam durch die Archive quälen. In Zeiten von DNA-Analyse reichen das Tröpfchen Blut und schon weiss man's. Eine Zürcher Firma zum Beispiel macht Werbung damit. Sie untersuchen, ob man Blut vom französischen Kaiser in sich trägt. Vom Kaiser Napoleon III. Alias Louis Bonaparte nämlich. Zwar hat die Firma noch kein gentechnisches Napoleon-Material, aber dass sie ausgerechnet in der Schweiz mit dem Angebot für den Kaiser auf Kundenfang geht, ist kein Zufall. Roland Wermelinger.
Vor 200 Jahren ist der Louis Bonaparte auf die Welt gekommen und schon gleich war bestimmt, dass er einmal Kaiser werden soll, wie sein Onkel Napoleon. Als er ins Exil geschickt worden ist, hat auch seine Familie müssen Koffer packen zu Paris. Und so ist der Louis im Schloss Arenenberg Zahlenstein am Bodensee aufgewachsen. Der Exilhofstaat hat der ganzen Region Blüte und Aufschwung gebracht. Und der junge Bursch ist von seiner Mutter Hortense zwar schon früh auf Kaiser getrimmt worden, aber an einer langen Leine, wo ihm der Umgang zu normalen Thurgauer Gespänli aus dem Volk nicht verboten hat. Kuratorin vom Napoleon-Museum, wo jetzt in dem Schloss ist, Christina Egli.
Er war ein Lebermann. Also mit der Jugend aus der Gegend hat er sich getroffen. Er hat hier Karten gespielt und so. Und hat er auch seine Treffen im Gebüsch gehabt mit manchen Mädels. Das war auch er.
Der Louis hat es also bunt getrieben im grossen Lustgarten vor dem Schloss. Ist Schwerenöter und Schürzenjäger gsi. Und so ist in den Dörfern am Bodensee mengs Kind auf die Welt gekommen mit Kaiserblut. Wer jetzt denkt, dass die Mütter geächtet und gemieden worden sind, liegt falsch. In den meisten Fällen ist man offen damit umgegangen. Der Louis Bonaparte hat seine Vaterschaft auch gar nicht abgestritten, sondern im Gegenteil die unehelichen Kinder und ihre Familie mit stattlichen Apanagegeldern ausgerüstet. Dazu hat auch ein Kupferring gehört, wo innen dran «L'Empereur» eingraviert war. Der Jungbursch war also offensichtlich stolz auf seinen Eroberungsdrang. Und der genetische Stempel, den der potente Monarchenspross im Thurgau aufgedruckt hat, er ist auch heute noch ein offenes Geheimnis. Der Direktor vom Napoleon-Museum, der Dominique Gügel, ist bei seinen Recherchen einmal ohne weiteres auf eine Handvoll Familien mit Bonaparte im Stammbaum gestossen.
Ich meine, im Prinzip haben wir beide Erfahrungen gemacht. Die eine, die völlig locker damit umgehe und sage, ja, das wissen wir und es ist gut und es war in der Familie nie ein größeres Thema. Und die anderen, die es eigentlich eher ablehnen und sagen, damit wollen wir gar nichts zu tun haben.
Ein angeblicher Verwandter hat sich einmal per Mail gemolden und frech die Rückgabe vom Schloss Arenenberg gefordert, weiss der Dominik Gügel noch. Allerdings, später, wo der Louis dann zu Paris auf den Kaiserthron gestiegen ist, da hat er Dokumente über sein Vorleben vernichten lassen. Die Geschichte probiert zu schönen. Seine Jugendzeit als Jetsetter und Partyläufer vom Bodensee war ihm dann nicht mehr so angenehm gewesen.
Der Roland Wermelinger. Zwar nicht gerade ein kaiserlicher Lustgarten, aber doch ein Ort, wo sich zumindest gut lässt denken und lehren, ist die Uni Luzern. Die kleine junge Uni ist beliebt und wächst so schnell wie keine andere. Aktuell sind es 2400 Frauen und Männer aus der ganzen Schweiz, die zu Luzern studieren. Und sie sind zufrieden. Nicht von Studentenprotesten mit besetzten Hörsälen wie an den grossen Unis. Zu Luzern stimme ich einfach.
Ich habe das Gefühl, wenn man gerade am Anfang, wenn man an die Uni kommt und man ist von der Kante, dann fühlt man sich vielleicht ein bisschen verloren, wenn es ein Massenbetrieb ist, so wie in Zürich oder auch in Bern, was man hört, dass es zu viele Leute sind, dass es gleich noch ein bisschen im Rahmen ist. Und das ist Luzern.
Also ich kann den Professor fragen, man kann ihm auch Mails schreiben. Und das ist zum Beispiel in Zürich, ist der Name belagert gewesen, der Professor. Und man hat keine Chance gehabt, mal überhaupt an den anzukommen.
Wenn man ein Seminar hat, kann man wirklich mit dem Professor reden und kann vorbeigehen im Büro. Also es ist ein bisschen Open Door.
In den Übungsgruppen zum Beispiel, zu den jeweiligen Fächern, sind die relativ klein halt, oder? An 20 Leute teilweise, oder? Und dann tut halt der Übungsleiter oder die Übungsleiterin kann relativ gut auf Fragen eingehen, was in Zürich unmöglich ist, wenn dort 100 in einer Übung sind oder wenn es nicht einmal gibt, weil es dort so viele Studenten sind.
Hier in Luzern haben wir beim Legal Management haben wir die Möglichkeit, in ein Unternehmen einzuschauen, aber in einem geschützten Rahmen. Also wir sind nur als Student. Und zum Beispiel, das gibt es noch nicht an einer anderen Universität. So ein innovative Projekt, ja, das passt mir da noch, dass man da auch offene Ohren für solche Sachen hat.
Sättige Aussagen von Studenten sind natürlich Musik in den Ohren vom Frischbachner Rektor von der Uni Luzern, Paul Richli. Aber er hat noch mehr Glück. In 2 Jahren kann er mit seiner zufriedenen Studentenschar in ein niegelnagelneues Uni-Gebäude direkt neben dem Luzerner Bahnhof zügeln. Und auf dieser Baustelle hat er Michael Zetzi, der Paul Richli, getroffen.
Paul Richli, die Universität Luzern hat einen guten Ruf. Es kommen viele Studierende aus Städten, die selber zum Beispiel eine Uni hätten. Was ist der wichtigste Grund, dass Luzern so attraktiv macht?
Also ich habe immer wieder mal Zürcherinnen und Zürcher gefragt, warum kommen sie eigentlich auf Luzern? Und das Argument ist von denen, wir wollen nicht in dieser grossen Massenuniversität Zürich studieren. Wir haben eine Atmosphäre, wo die Assistierenden und die Dozierenden sich eben kümmern um die Studierenden und die nicht als Ärgernis betrachten. Also es ist eine familiärere, überblickbarere und, denke ich auch, lehrqualitativ sehr gute Leistung, die Luzern bringt.
Die Universität Luzern wächst und es ist auch in ihrem Sinn, dass sie eben noch grösser wird, attraktiver wird. Sehen Sie da ein Problem auf die Uni zukommen? Gerade wenn Sie gesagt haben, dass Studierende eben danach kommen, weil sie eben noch so ein bisschen kleiner ist und überschaubarer.
Also ich denke, wenn man Prognosen anschaut, die vom Bundesamt für Statistik kommen, ist nicht so, dass die Studierendenzahlen absolut und stark wachsen in der Schweiz, sondern das wird sich ziemlich einpendeln. Aber per Saldo kann man sicher sagen, das Ziel ist nie, die Grösse von Freiburg oder von Bern oder schon gar nicht von Zürich zu erreichen. Weil sonst der Vorteil eigentlich verloren geht. Aber es ist naheliegend, dass eine Universität, die erfolgreich ist und die auch einen gewissen Fächerausbau noch betreiben will, mit einer eher steigenden Studierendenzahl darf rechnen als umgekehrt. Und das gilt ja eigentlich auch als Erfolg, oder?
Sie sagen, Sie wollen die Universität Luzern attraktiver machen. Ja. Mehr Studierende, mehr Dozierende da anholen. Wie wollen Sie das machen?
Also attraktiver wird es jetzt rein schon mal durch das neue Gebäude. Wir haben natürlich jetzt eigentlich eine relativ ungünstige Studiensituation mit 38 Standorten. Oder? Wenn die Studierenden müssen dauernd Räume wechseln in der Stadt rum. Zwar ist die Stadt ja klein, aber wenn wir da sind, wo sie vom Bahnhof aus, sogar ohne Schirm, noch in die Universität rein, ist das ein Attraktivitätsgewinn per se schon mal, ohne dass wir besser werden. Und das Ziel ist natürlich auch, dass unsere Studiengänge immer verbessert werden, dass wir attraktiv sind. Und dann sind wir natürlich bei steigender Attraktivität angelangt.
Der Paul Richli ist diese Woche zum neuen Rektor von der Uni Luzern gewählt worden. Botox ist fast so bekannt wie Viagra. Sogar Hillary Clinton verdankt angeblich ihr makulos faltenloses Gesicht der Behandlung mit dem Nervengift. Botox wird unter die Haut gespritzt und schwupps, sie trunzeln weg. In der Schweiz dürfen nur Mediziner die Spritze setzen, weil eine falsche Dosierung könnte böse Folgen haben. Eigentlich eine klare Sache also, aber eben gleich nicht, wie der Fall aus dem Tessin zeigt, Hans-Peter Gschwend.
Runzeln kommen von Muskeln, die die Haut zusammenziehen. In kleinen Dosen gespritzt, legt Botox die tückischen Muskeln still. Eine einfache Sache, hat sich zu Lugano der Zahnarzt Leandro Antonini gesagt. Schliesslich spritzt er ständig Nervengift gegen die Schmerzen beim Bohren und da muss er auch richtig dosieren. Darum bietet er auch Botox-Behandlungen an und verdient Gebung dabei. Eine Mitarbeiterin von der Tageszeitung La Regione hat wollen wissen, ob er das darf. Swissmedic, die bestimmt, für was das Medikament gebraucht werden darf, sagt, dass die Ärzte selber verantworten müssen, für was sie ein Medikament einsetzen. Der Kantonsarzt und der Kantonsapotheker haben wegen Überbelastung durch die Schweinegrippe noch nicht hieb- und stichfeste Anhaltspunkte gefunden, um am Zahnarzt die Schönheitsspritze zu verbieten. Jetzt hat sich Tessiner SP-Nationalrätin Marina Garobio eingeschaltet. Sie verlangt eine klare Regelung und hält persönlich fest, Zahnärzte sind nicht kompetent, für Schönheitsspritzen zu machen. Die Marina Garobio ist Ärztin. Vertritt sie damit auch Standesinteressen? Sicher, sagt sie. Da erstaunt es vielleicht, dass auch die Präsidentin von der Zahnärztegesellschaft bestätigt, Zahnärzte haben ausserhalb vom Maul nichts zu figurätle. Auch das ist letztlich Standesinteresse.
Der Hans-Peter Gschwend. Wir bleiben gerade beim Thema Haut, wechseln aber vom Tessin in Kanton Solothurn auf Egerkingen. Dort in den Hallen von der Pharmafirma Spirig wird nämlich unter anderem die wahrscheinlich berühmteste Sonnencreme der Schweiz produziert, die Daylong. Der Spirig-Chef Christian Pflugshaupt ist so quasi der Vater von der Erfolgsgeschichte Daylong. Ende Jahr wird er nach 30 Jahren Firma pensioniert. Wer ist der Mann, der das Unternehmen gross gemacht hat? Das Porträt von Andrea Affolter.
Ich treffe den Christian Pflugshaupt im Sitzungszimmer im zweiten Stock von Spirig AG in Egerkingen. Mit Blick auf die Autobahn und in die Alpen hocken wir an einem grossen, runden Tisch. 65 wird Christian Pflugshaupt nächste Woche, aber irgendwie sieht man ihm das gar nicht an. Mittelgross, schlank, eine feine Brille auf der Nase und einen rechten Busch graue Locken auf dem Kopf. Unkompliziert ist er, freundlich und offen und trotz Magenverstimmung keiben vital. Als Praktikant hat er angefangen bei Spirig vor über 30 Jahren und ist geblieben hängen, bis heute.
Der erste Kontakt war schon spannender. Da habe ich einfach nach wenigen Stunden gewusst, in dieser Firma Spirig, da steht einem die Welt offen. Da hat man einfach unendlich viele Möglichkeiten. Da ist man nicht irgendwo in einem Kästchen eingespannt, wo Konzerne die Richtung vorgibt. Da habe ich das Gefühl gehabt, da kann man etwas bewegen. Das war der Hauptgrund.
Wo der Christian Pflugshaupt kurz um später CEO ist worden, haben 60 Leute für Spirig gearbeitet. Heute sind es gut 300, also 5-mal mehr, und der Umsatz ist mit 180 Millionen Franken gerade 10-mal so gross. Spirig ist Marktleader in der Schweiz, wenn es um Dermatologie geht, um spezielle Produkte für die Haut, und auch bei den Generika gehört man zu den grössten. Am bekanntesten aber ist immer noch Daylong, die Sonnencreme von Spirig. In den 1990er Jahren, wo Hautkrebs ein grosses Thema wurde, hat Christian Pflugshaupt den speziellen Sonnenschutz lanciert. Als Pionier.
Wir haben ja von den ersten Minuten an den Sonnenschutz eigentlich medizinisch ausgerichtet. Man hat mit der Krebsliga von ganz Anfang an zusammengespannt. Nicht Sonnencreme, dass ich länger noch an die Sonne gehen kann, sondern Sonnencreme, dass ich schadlos meine Zeit an der Sonne verbringen kann.
Gesundheit vor Schönheit also, aber eben nicht nur. Mit Elan und Freude hat er gearbeitet, all die Jahre, erzählt Christian Pflugshaupt. Kultur interessiert ihn neben dem Arbeiten. Eine Frau hat er und zwei erwachsene Kinder. Und kleiner Vater ist er auch in der Firma.
Viele haben das Gefühl, ja, zum P, da kann man jederzeit gehen. Und da nehmen recht viel wahr, sagen, wenn sie irgendeine Sorge haben. Sagt das von den Heimen, sagt das mal mit den Mitarbeitern. Dann klopfen die durchaus an und da übernimmt man eine gewisse väterliche Rolle. Und die gefällt mir eigentlich noch.
Und der Vater wird jetzt also pensioniert. Der Christian Pflugshaupt zu ersetzen wird offensichtlich nicht einfach. Gerade zwei Männer braucht es nämlich ab nächstes Jahr für das, was er bis jetzt allein hat gemacht.
Der Christian Pflugshaupt, Chef der Spirig, wird also Ende Jahr pensioniert. Ein anderer Mann, der eigentlich schon längstens im Pensionsalter wäre, hat sich wieder zurückgemeldet. Der Sprayer von Zürich, der Harald Nägeli. Vor 30 Jahren hat er wegen seiner nächtlichen Sprayaktionen in Zürich eine Gefängnisstrafe und eine saftige Busse kassiert. Später haben seine Strichmantel Kunst- und Kultstatus erreicht. Jetzt tauchen einem rüstigen Pensionär Harald Nägeli seine Mantel wieder an den Zürcher Mauern auf und bewegen gäng noch, Michael Hiller.
Für die Priska Rast ist klar, die neuen Werke von Harald Nägeli müssen weg.
Ganz unabhängig vom Gusto, ob es mir jetzt gefällt oder nicht, ist für mich sicher ein Stück weit ein Ärger, dass man da sich über das Eigentum von anderen hinweg sitzt.
Die Priska Rast ist Graffiti-Beauftragte von der Stadt Zürich, eine Amtsperson also. Und ihre Aussage macht klar, was die Aufgabe dieser städtischen Graffiti-Stelle ist. Nicht Graffiti-Kunst pflegen, es geht um den Schutz von städtischen Mauerwerken vor Sprayattacken. Eine andere Amtsstube, Zürcher Baudirektion hat vor ein paar Jahren ganz anders gehandelt. Ein Nägeli aus den 70er Jahren ist aufwendig restauriert und konserviert worden. Der Harald Nägeli selber hat das seinerzeit eigentlich gefreut.
Jetzt, nach einem Vierteljahrhundert, sind die Figuren immer noch relevant als wesentliche zeichnerische Äußerung.
Trotzdem hat er sich gewehrt dagegen, dass der Kanton sein Werk restauriert. Die Baudirektion hat hier aber gesagt,
der Herr Nägeli meint, er habe ein Recht auf das Bild, also auf die Kunst. Und die ist einfach auf der Wand von einem Objekt vom Kanton.
Haben wir richtig gehört? Kunst. Und das aus dem Maul von einer Amtsperson. Ihre Kollegin Graffiti-Beauftragte gibt trotzdem den Tipp an die heutigen Nägeli-Opfer.
Anzeige machen und auch sofort wieder reinigen, weil wenn es eine Veranstaltung hat, in irgendeiner Form zieht das einfach auch weitere Vandalenakte an.
Fazit, ein alter Nägeli ist amtlich beglaubigte Kunst, ein neuer ein amtlich beglaubigtes Geschmier.
Weder Geschmier noch Kunst, sondern Geschichten, die die Regionen bewegen, das war «Regional Diagonal». Die Wiederholung dieser Sendung gibt es morgen um 4 ab 5 auf der DRS Musikwelle. Und die Anleitung für einen Podcast die findet ihr unter drs.ch. Verantwortlich heute der Oliver Futter, am Mikrofon Miriam Breu.
«Regional Diagonal». Die Woche quer durch die Schweiz.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs.ch.